Sie sehen, ich setze mir dieses scharf geschliffene Messer an die Brust. Denn ich behaupte, die gefüllte Erdbeere ist eine Erfindung von mir. Sollte jemand sonst auf der Kruste dieses Planeten schon mal eine gefüllte Erdbeere gesehen oder gar gegessen haben, melde er sich sofort. In diesem Augenblick wird dieses blitzende Ding in mein armes Herz hineinfahren. Nur, es meldet sich niemand. Können wir ja weitermachen.
Kichererbsen, der kulinarisch witzige Podcast.
Guten Abend, verehrte Feinschmeckergemeinde.
Mit Ingo Oschmann.
Schmerz scheint da nicht zu spüren, denn das Gefühl wird unterdrückt.
Und Frank Fischer.
Was isst du denn von der Marmelade, gell?
Erdbeermarmelade!
Ich bin keine Köchin, keine Kantorin, keine Gastronomin eigentlich. Mir macht das alles sehr viel Spaß und ich mache eigentlich nur Sachen, die mir Spaß machen mittlerweile.
Na, was soll ich Ihnen erzählen? Sie wissen es ja doch selbst.
Also wer Mayo klaut, der muss draußen essen.
Dazu wünsche ich Ihnen heute schon recht guten Appetit.
Ja, herzlich willkommen zu Kichererbsen, unserem Podcast, die allererste Folge. Hallo Ingo.
Hallo Frank, was für ein historischer Moment.
Ja, lange drauf hingearbeitet, jetzt ist es soweit. die erste Folge. Ja, muss es dazu sagen, wir hatten natürlich schon die ein oder andere Probefolge aufgenommen für uns.
Die ein oder andere.
Und haben an der Lautstärke etwas gefeilt, bis wir dann jetzt zusammengekommen sind. Und hoffentlich klingt es jetzt so einigermaßen erträglich für die Zuschauer von der Lautstärke. Aber wir werden auch natürlich lernen bei jedem Podcast und das dann von Folge zu Folge besser werden.
Ich höre ja viele Podcasts und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn der Ton schlecht ist oder so ein ganz fieser Dialekt. Das haben wir beide nicht, insofern können wir starten.
Wir können auch mit fiesem Dialekt sprechen, kein Problem. Man könnte die ganze Zeit selbst sprechen.
Hallo Inge, herzlich willkommen bei Kichererbsen, unserem kulinarischen Podcast. Heute zum Thema Erdbeere.
Würde dich das stören?
Gering.
Also, kulinarisch witziger Podcast heißt das Ganze. Das heißt, wir reden über Essen, über Trinken, über Kulinarik, über Genuss.
Mit ganz viel Spaß und wir sind wie Clemens Wilmenroth, den man eingangs gehört hat, keine Köche, keine ausgebildeten Köche, sondern wir lieben es zu kochen, wir lieben es darüber zu reden. Das tun wir hier, also wir kochen nicht in unserem Podcast, sondern wir reden darüber, dass wir gekocht haben. Und weißt du eigentlich, wie Clemens Wilmenroth wirklich hieß?
Nee, ich weiß nur, dass er eben Schauspieler war und kein Koch.
Ja, Karl Clemens Hahn, was ja eigentlich für einen Koch viel besser ist, aber
ja, tatsächlich.
Irgendwie hat er, ja, und er hat sich ja, er ist ja der Erfinder des Hawaii Toast, damit ist er berühmt geworden, aber auch so herrliche Sachen wie das arabische Reiterfleisch, das war einfach nur so ein Hackfleischding, venezianischen Weihnachtsschmaus, das war einfach ein paniertes Schnitzel, das päpstliche Huhn, und ich habe eine ganz große Bitte an unsere Hörer. Es gibt die Zwiebelsuppe René. Auf sowas muss jetzt mal kommen. Zwiebelsuppe René. Und ich habe kein Rezept der Zwiebelsuppe René gefunden. Wer also die Zwiebelsuppe René, wer das Rezept, das Originalrezept von Clemens Wilmenroth hat, ist bitte so lieb und schickt es uns oder postet es auf Facebook auf der Seite Kichererbsen, der Podcast. Da haben wir eine eigene Facebook-Seite. Und der kriegt was Feines, nämlich eine Erwähnung.
Und eine gefüllte Erdbeere. Vielleicht, du musst das, vielleicht diesen Aufruf so machen, wie Clemens Wilmenroth das gemacht hat, mit der gefüllten Erdbeere. Sollte jemand unserer Zuhörerinnen oder Zuhörer im Besitz des Rezepts der Zwiebelsuppe René sein, so soll er es uns schicken auf unserer Facebook-Seite, denn ich behaupte, dass ich, Ingo Oschmann, der Erfinder der wahren Zwiebelsuppe René bin.
Du bist ja, ich meine, ich liebe das ja eh, auch in da, ich war ja in deinem Programm, was fantastisch ist mit Schugge, und da machst du ja ganz oft so Dialekte, aber dass du das so schnell drauf hast, das finde ich ja schon unfassbar.
Magic. Wobei, dafür bist du eigentlich nur zuständig, für die Magic.
Ganz kurz, weißt du, warum er das gemacht hat? Also der hat, das kann man sich auf YouTube anschauen, sich ein Messer an die Brust gehalten, hat gesagt, also hat diesen Text da aufgesagt, deswegen sagt er auch einmal einen kleinen Einspruch, okay, können wir ja weitermachen. Weißt du, warum er das gemacht hat?
Warum er sich das Messer an die Brust gehalten hat?
Ja, überhaupt, diesen Aufruf, ja genau.
Nee.
Ein Zuschauer hat sich beschwert, dass also die gefüllte Erdbeere nicht seine Idee sei. Und die Idee ist auch so sensationell, weil er sie mit einer Mandel gefüllt hat. Du denkst, jetzt kommt noch irgendwas, aber nein, es ist eine dösige, olle Mandel.
Schon irgendwie. So ein bisschen egozentrisch, der gute Mann, oder?
Ja, darf ich dir mal eine Situation überliefert. Und zwar, das Fernsehen gab es gerade 3-4 Wochen. Da hat er sich dann dort beworben und saß wohl mit seiner Frau in einem Raum und wartete auf sein Bewerbungsgespräch.
Auf seinen Bewährungshelfer.
Genau. Und auf dem Monitor lief eine Sendung über Naturkunde. So. Und jetzt rezitiere ich ihn. Meine Frau und ich sahen einen Berliner Giftforscher mit einer Schlange hantieren. In Großaufnahme. Man sah nur die Hände des Forschers, der das Tier kammergerecht platzierte und ihm aus dem triefenden Kiefern das glitzernde Gift entnahm. Also die Sprache ist auch unfassbar. Es war aufregend im Höchstmaß. Nach Schluss der Sendung zerrte ich meine Frau in die nächste Kneipe, wohin sonst. Stell dir vor, flüsterte ich, dieses Biest wäre ein Omelett gewesen.
Sehr schön. Großartig.
Und damit hat er wirklich den Grundstein gelegt für Tim Mälzer und Co.
Absolut. Erster Fernsehkoch in Deutschland. So Clemens Wilmenroth. Ich bin übrigens mal, fällt mir gerade ein, ich bin mal in einem Restaurant aufgetreten, das Wilmenroth hieß. Doch.
Im Ernst?
Tatsächlich. Und es war, damals gab es so eine Mixed-Show in, ich glaube, in Königstein im Taunus. Das ist schon Ewigkeiten her. Und da bin ich aufgetreten, wusste damals natürlich nicht, wer Clemens Wilmenroth war. Erst viel später habe ich dann festgestellt, erster Fernsehkoch, sieh mal einer an. Deswegen der Name Wilmenroth. Und es gab keinen Toasterei.
Und das Essen kam auch nicht aus der Dose.
Es kam nicht aus, ich hoffe, es kam nicht aus der Dose. Es war ein sehr leckeres Essen. Ich kann nicht mehr noch.
Also das
noch
hat gucken, er sich.
Das, noch gibt.
Das war ja so sein Ding, ne? Also, dass er wirklich so mit, also Toasterei, da steht ja wirklich auch Dosenananas. Also, das war das, was damals verfügbar war und damit hat er gekocht. Und ist dann leider, also 11 Jahre hat das gemacht und dann gab es einen Korruptionsskandal. Er hat da irgendwie für Werbung 1000 Mark kassiert und das war dann das Ende seiner Karriere. Aber wenn er zum Beispiel gesagt hat, sie brauchen dafür Thymian, dann war am nächsten Tag Thymian in sämtlichen Läden ausverkauft. Also
ja.
der hatte schon seine Macht so. Was haben wir denn heute für ein Thema? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, Frank.
Thema heute ist die Erdbeere.
Och.
Die Erdbeere. Wer hätte das gedacht? Man hätte eigentlich bisher nicht drauf kommen können, aber es ist die Erdbeere. Denn es ist noch Erdbeerzeit. Als wir dieses Thema angedacht hatten, war die Erdbeerzeit noch gar nicht angebrochen. Und jetzt, wenn wir den Podcast rausschicken, ist die Erdbeerzeit fast schon vorbei. Aber es gibt noch Erdbeeren. Ich habe heute gerade Erdbeeren gekauft zum Beispiel.
In der ersten Sendung hast du mich gefragt, ob ich schon Erdbeeren gegessen hätte. Und gesagt, ich habe die im Garten, aber du hattest noch keine Erdbeeren, weil die Schale, glaube ich, damals noch 8 € gekostet hat.
So war das, genau. Und jetzt, aber es geht noch. Ja, noch ist Erdbeerzeit. Bis August gibt es ja noch Erdbeeren.
Habt ihr welche im Garten?
Nee.
Nein? Wir haben diese kleinen Wald-Erdbeeren, die so ein bisschen schmecken wie so ein türkisches Kaugummi.
Sehr schön. Da freut sich auch jeder Erdbeerhändler, wenn man sagt, hervorragend ihre Erdbeeren. Die sind so lecker wie türkisches Kaugummi.
Ja, wobei, das sind ja die Kleinen. Die Kleinen kannst du nirgendwo kaufen. Hast du irgendwo, also auf dem Markt oder so, habe ich die nicht gesehen. Die sind ja auch mühselig zu pflücken. So, wir haben einen großen Strauch, den habe ich Anfang des Sommers im Wald gefunden. Das ist wirklich, aber es sind große Erdbeeren. Irgendwie sind die, haben die sich da verselbstständigt. Die habe ich dann aus dem Wald und die laufen ganz gut bei uns hier.
Okay, einfach eingepflanzt und dann?
Einfach eingepflanzt, jeden Tag drumherum getanzt und gut zugeredet und zack. Weißt du denn alles über die Erdbeere?
Nein, aber du hast was vorbereitet.
Ich würde das mal einspielen wollen.
Sehr gerne.
Die Geschichte der Erdbeere ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Aus archäologischen Funden kann man schließen, dass die Erdbeere schon in der Steinzeit bekannt war. Im Mittelalter begann man, die kleinen Waldbeeren auf großen Flächen zu kultivieren und entwickelte Methoden, Erdbeeren früher oder später heranreifen zu lassen. Lediglich die Größe der Früchte konnte man nicht beeinflussen, denn die Erdbeere, so wie wir sie heute kennen, groß und fruchtig, ist keine Zuchtform der heimischen Waldbeere, oh nein. Französische Siedler fanden im 17. Jahrhundert in Nordamerika entlang des St. Lorenz-Stroms eine große, fruchtige, wilde Art. Diese wurde nach Europa als amerikanische Scharlach-Erdbeere eingeführt und zunächst vor allem in botanischen Gärten kultiviert.
Von einer Seereise nach Chile brachte der Franzose Frézier 1714 eine bereits von einheimischen Völkern Südamerikas kultivierte Art der Erdbeere mit, die sogenannte Chili-Erdbeere. Erst um 1750 entstand aus der Kreuzung der Scharlach-Erdbeere mit der Chili-Erdbeere die großfruchtige Gartenerdbeere. Zunächst in Nordfrankreich und Holland kultiviert, verdrängte sie bald zunehmend auch in England und Deutschland die einheimischen Arten und ist heute in zahlreichen Kultursorten weltweit handelsüblich. In Österreich und in Teilen des süddeutschen Raumes werden die besonders großfruchtigen Zuchtformen der Erdbeere Ananas genannt. Die eigentliche Ananas wird hingegen als Hawaii-Ananas bezeichnet. Mittlerweile gibt es ca. 1000 Sorten Erdbeeren, die in Früh-, Mittel- oder Spätreife eingeteilt werden. Am bekanntesten dürfte die Senga Sengana sein, aber auch so klangvolle Sorten wie Polka, Sonata oder Lambada haben sicher ihren Reiz. Eine besonders ertragreiche Sorte, die mit großen, kräftigen, roten Früchten gesegnet ist, hört übrigens auf den Namen Corona.
Guck mal, Corona kann auch lecker sein.
Tja, wer hätte das gedacht? Corona ist doch nicht so schlimm, wie man denkt. Corona.
Was ich ja irre finde, ich habe das ja nicht gewusst, ich habe mir das ja auch angelesen und recherchiert, dass in Österreich und im süddeutschen Raum stellenweise die Erdbeere Ananas genannt wird. Da kriegt ja auch der Begriff dann Toast Hawaii. Wo dann steht, nehmen Sie Ananas.
Das ist wahrscheinlich von Clemens Wilmenroth alles beabsichtigt gewesen. Und wir decken können. Das jetzt hier gerade auf. Diese gefüllte Erdbeere ist eigentlich ein Synonym für den Toast Hawaii.
Aber hast du das gewusst?
Nein. Natürlich. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Sorten gibt. Ich dachte, es gibt halt die Erdbeere. Und dann gibt es die Walderdbeere, die kannte ich noch. Und das war's eigentlich. Ich kenne eigentlich nur unsere normale Erdbeere.
Also ich habe auch nicht gewusst, dass die Walderdbeere nicht hochgezüchtet wurde, sondern dass das wirklich eigenständige Züchtungen sind. Also dass man nicht die Frucht einfach größer gezüchtet hat. Aber sonst würde sie auch nach türkischem Kaugummi schmecken.
Was war zuerst da, das türkische Kaugummi oder die Erdbeere? Das ist die Frage. Ich weiß es nicht. Wir können ja beim nächsten Podcast mal ein türkisches Kaugummi einladen und es selbst befragen. Wir bräuchten allerdings dann einen Dolmetscher, der uns auf Deutsch dann übersetzt, weil die reden ja anders.
Schmeckst du mich an oder was?
Ja.
So, der Grund, warum wir diesen Podcast machen, ist, dass wir über Essen reden. Und wir haben beide ein Rezept uns rausgesucht, was wir unseren Hörern, haben wir einen Namen für unsere Hörer?
Wir nennen sie Kichererbsen.
Oh, das finde ich gut.
Und zwar nur maskulin, Kichererbsen. Da sollte sich niemand auf den Schlips getreten fühlen. Entschuldigung, nicht auf den Schlips, auf den Rock getreten fühlen. Genau, eben. Deswegen, wir nennen alle Kichererbsen. Das sind alle mit eingeschlossen. Frauen, Männer und alles
also
andere.
Kichererbsen, das Wort ist männlich, aber es heißt ja die Kichererbsen. Insofern hat es sich da wieder dann auf... Weißt du?
Es ist ja gar nicht maskulin. Es ist ja die Kichererbse, stimmt. Wenn du sagst, natürlich. Es ist ja eine Frau.
Ich kenne jemanden, der hatte mal ein Programm Deutsch als Fremdsprache.
Ach was, komm. Echt? Das ist ja absurd sowas.
Jetzt muss man mal das Gesicht von Herrn Fischer sehen, das so ein bisschen entgleitet.
Ich dachte immer, es heißt das Kichererbse.
Das habe ich immer mit meiner Frau. Heißt es der Püree oder das Püree?
Ja, gibt so einige Sachen. Heißt es der, die oder das Nutella? Kennst du die Antwort?
Ja, weder noch.
Sehr gut. Richtig. Es ist alles möglich, laut Duden. Das habe ich neulich gelernt im Fernsehen. Da gab es diese Sendung Sag die Wahrheit. Und da war die Vorsitzende, die Präsidentin, was weiß ich, der Duden-Redaktion war da. Ja. Und der wurde die Frage gestellt, heißt es der, die oder das Nutella? Und sie hat sofort gesagt, es ist alles möglich. Und alle anderen haben entweder gesagt der, die oder das. Und deswegen wurde sie schnell als die Richtige enttarnt.
Naja, ist es ja auch ein Kunstbegriff, ist ja ein Name.
Genau.
Ja, aber zum Beispiel bei Püree, heißt es das Püree oder der Püree?
Ich sag immer das Püree.
Ich auch, meine Frau sagt der Püree.
Sehr gut. Wir haben dein Rezept des Monats. Da waren wir stehen geblieben. Jeder hat sich ein Rezept rausgesucht zum Thema Erdbeere in diesem Fall. Und das stellen wir vor und wir kochen das natürlich nach. Also wir werden für die nächste Folge jeder das Rezept des anderen nachkochen und dann darüber reden, ob uns das geschmeckt hat oder eben auch nicht. Und wir stellen das Rezept natürlich auch online auf unserer Facebook-Seite zur Verfügung. Da können unsere Kichererbsen können das gerne nachkochen und auch Bilder schicken und schreiben, was ihnen gefallen hat, was ihnen nicht gefallen hat und alles kommentieren sehr gerne und mit uns über die Sendung und die Rezepte.
Vielleicht machen wir auch noch einen extra Thread auf, heißt das Thread, wo ihr uns eure besten Erdbeerrezepte postet.
Ja, sehr gut.
Und es wäre ja toll, wenn dann die anderen Kichererbsen das nachkochen und vielleicht auch bewerten. Ja. Den vielleicht gibt es dann am Ende einen Preis.
Türkischen Honig, den türkischen Kaugummipreis oder den
Was hältst du denn vom goldenen Wilmenrot?
Der goldene Wilmenrot.
Oder der goldene
Clemens
oder
irgendwas. Der goldene Wilmenrot ist super. Der goldene Wilmenrot.
Ja. Der goldene Clemens klingt so ein bisschen nach
Ja, Tennis, genau. Das ne? ist, das, den ist den so will schön. Keiner so, ne?
Der wäre dann für uns. Ja, machen wir den goldenen Wilmenrot. Ja,
super. Das ist sehr schön.
Ja, da lassen wir uns dann was Schönes einfallen, ob es da irgendwie, da gibt es auch was Feines. Ja. Also wir stimmen dann ab. Wir sind dann auch mit in den Rezepten. Also entweder gewinnen wir, einer von uns beiden oder ihr. Oder vielleicht ist das nur ein Preis für euch oder nur ein Preis für uns. Da können wir auch mal auf Facebook abstimmen. Auf jeden Fall möchten wir einen regen Austausch. Also ihr sollt mit uns zusammen kochen, mit uns kommunizieren. Dieser Podcast ist natürlich für euch, für uns. Wir lernen, ihr lernt. Wir werden uns weiterentwickeln. Und ich würde sagen, mein Rezept. Ich starte mal. Wäre das okay?
Sehr gerne. Rezept des Monats.
Ich habe mir ein Rezept überlegt und zwar, ich liebe Burger. Mhm. Und das Schöne an diesem Podcast ist ja, dass wir auch so ein bisschen konträr zueinander sind. Du bist jemand, der gerne den Fleischgenuss
frönt, genau.
Praktiziert. Ich bin frönt. Ich bin vegetarisch mit Hang zum Veganen.
Aber noch gar nicht so lange, ne?
Nee, seit Januar. Gott sei Dank vor dieser Krise da mit Tönnies und so. Das war so lustig, als ich damals dann, ich habe das jetzt auch wirklich aus gesundheitlichen Gründen gemacht. Das war so Zufall und ich merkte, dass es mir besser ging. Mhm. Also Anfang Januar war ich so fett, dass ich mir die Socken nicht von vorne anziehen konnte. Ich musste die Füße seitlich halten.
Was?
Echt? Und eine Socke anziehen. Ja, fürchterlich. Ich war irgendwie bei über 100 Kilo.
Ja, aber okay.
Und dann hat meine Frau gesagt, so geht das nicht. Und dann hatten wir da so ein Ernährungsheini. Und dann musste ich irgendwie eine Woche lang nur Smoothies trinken, also selber Smoothies, so ein Erdbeersmoothie und selber angerührt, also nicht aus Pulver. Sowas kommt mir ja nicht ins Haus. Und irgendwie ging es mir aber immer besser und fand das richtig cool. Und auch meine Frau konnte besser, also wir konnten besser schlafen. Und haben gesagt, Mensch, dann probieren wir das mal aus und ich bin dabei geblieben. Also ich habe das bis jetzt auch nicht bereut und vegetarisch, weil ich halt gerne noch Käse esse. Mhm. Das Einzige an Fleisch, was ich mal hin und wieder esse, ist Fisch. Mhm. Aber auch ganz, ganz selten. Und auf Honig möchte ich auch nicht verzichten, weil ich auch denke, dass das nicht Schlimmes ist. Du bräuchtest eine Räuspertaste.
Genau, ich bräuchte eine Räuspertaste. Wie Alfred Biolek damals in seiner Sendung eine Räuspertaste.
Auf jeden Fall habe ich einen Burger. Ich nenne ihn der Burgermeister, also in diesem Falle den Burgermeister. Wir brauchen 4 Patties, Fleisch oder vegan, da sage ich gleich noch was zu, 4 Burger Buns. Dann entweder einen Camembert, einen Ziegen-Camembert. Ich würde aber einen Ziegenfrischkäse empfehlen. Das wäre für mich das Optimale. Dann eine Erdbeersalsa. Und dann kann man irgendwas Salatiges, wenn man es ganz abgefahren will, nimmt man Rucola, sonst nimmt man einfach einen schönen Feldsalat, Mayonnaise, guten Balsamico-Essig, damit steht und fällt das Rezept. Hast du einen guten Balsamico-Essig zu Hause?
Du hast wahrscheinlich einen besseren, wenn du so fragst. Ich hab keinen fassgelagerten, der ganz alt ist. Das sind ja so die besten, ne?
Ja, also ich sag mal, die Preise gehen da ja von bis, ne? Also ich habe jetzt auch keinen da für 300 Euro bei mir im Schrank stehen. Der teuerste, den ich habe, der liegt, glaube ich, bei 30 oder 35 Euro.
Immerhin.
Einer gängigen Marke, die man überall findet. Und das lohnt sich total. Also die Flasche habe ich bestimmt 2 Jahre.
Okay.
Ich habe auch ein richtig gutes Olivenöl zum Dippen. Das ist also wirklich nur zum Dicken. Das hat so einen schönen, grasigen Geschmack. Das liegt auch bei 30, 40 Euro. Aber das holt man auch nicht immer so oft raus. Also das hält sich auch ganz gut, weil wir das kühl lagern und dunkel und so. Und ich finde, dann kann man das auch mal machen. Ne?
Ja, die braucht man, solche Sachen nimmt man ja natürlich auch jetzt nicht zum Anbraten oder sowas, so ein Olivenöl, nee, sondern wie du sagst, so zum Dippen, ne? Ein bisschen Weißbrot, Olivenöl drauf, grobes Meersalz, genau, und sowas, das ist total lecker.
Ja. Genau. Und das Gleiche gilt halt für den Balsamico-Essig, den haue ich jetzt auch nicht überall drauf, sondern nur da, wo es dann auch wirklich Sinn macht. Ich habe jetzt auch mal ein Rezept rausgesucht für meine Burger Buns, die mache ich halt auch selber. Und das Rezept habe ich so aufgeteilt, also 4 Stunden vorher fange ich an, wenn ich Gäste habe oder wenn ich die Burger machen will. 4 Stunden vorher mache ich die Burger Buns, ja, die sind fantastisch, aber die müssen auch gehen. Also es ist gar nicht so aufwendig, aber die müssen halt, die haben halt viel Ruhezeit. Mhm. Ne, da kannst du ja eine Menge anderer Dinge machen, du musst ja nicht die ganze Zeit daneben stehen. Was sehr besonders ist, dass ein aufgeschäumtes Ei, was ich im Mixer aufschäume, mit in den Teig komme,
okay,
mit reinkommt. Das macht den Teig so ein bisschen besonders.
Bisschen fluffiger, oder?
Ja, genau. Okay. Dann die Erdbeersalza. Das ist, du hast eben etwas Fruchtiges, du hast ein bisschen Schärfe, weil da Chilischoten mit drin sind. Man kann auch Jalapenos nehmen. Wie gesagt, guten Balsamico-Essig, Minze und Basilikum. Das kann man ein bisschen abschmecken. Das macht man 2 Stunden vorher, damit das ein bisschen durchziehen kann, die Salsa. Und dann die Patties. Und da habe ich eine ganz, 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 ganz große Bitte. Das klingt jetzt echt abstrakt oder ein bisschen pinzig. Aber, also ich nehme vegane Patties. Da kann man Beyond Meat nehmen. Ich hole mir die immer vom Lidl, die Next Level Burger. Die finde ich wirklich okay. Wer sein Fleischpatty bevorzugt, der nimmt bitte 150 Gramm Rindernacken pro Person und wolft ihn selber. Ach. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn du selber Hackfleisch machst. Bei einer Bolognese, das verschwindet, das ist nicht wichtig. Und auch nicht, aber da, wo du wirklich auch Fleisch als Geschmacksträger hast, ich flehe dich wirklich an, Frank. Ich schicke dir meinen Fleischwolf. Wenn du das Rezept machst, wolf es bitte selber. Ist auch ein Unterschied, ob ich zum Metzger gehe, es mir da frisch zusammenwolfen lasse, dann nach Hause gehe und 2-3 Stunden später. Nein, das ist wie frisch gemahlener Pfeffer. Da macht's auch Sinn. Okay, Salz macht keinen Sinn, aber Pfeffer macht Sinn. Und da macht das wirklich, es ist wirklich ein Unterschied.
Und das machst du wirklich jedes Mal, du wolfst das Fleisch selbst? Okay.
Ja. Also jetzt nicht mehr, weil wir ja alle dann den veganen Patty nehmen, weil das eben auch nicht auffällt. Vielleicht nimmst du auch mal, hast du schon mal einen veganen Patty gegessen?
Ehrlich, ja, naja, ich habe schon einen veganen Burger gegessen. Ich liebe diese Pilze, diese großen Pilze, die man quasi als Ersatz nimmt.
Ja,
die
Portobello.
Genau, die finde ich super. Und das kannst du ja tatsächlich überall, auch bei diesen ganzen Ketten, bei Peter Payne oder bei, wie heißt das?
Peter Payne.
Peter Payne ist diese...
Ja. Peter Payne.
Ja,
es wird, heißt das nicht Peter Pan?
Peter Pan auf Englisch, genau. Peter Payne.
Der Typ ist doch hier vom heute bleibt die Küche geheilt, heute gehen wir in den Wienerwald. Ne. Das ist doch hier diese Wienerwald-Sippschaft, die das irgendwie gemacht hat.
Na, das ist einer, der vorher die andere Burgerkette mit aufgebaut hat, die bekanntere. Wie heißt das denn mit diesen Birkenstämmen drin?
Ist das nicht Peter Pan? Nein, nee, das ist Hans im Glück.
Hans im Glück, genau. Hans im Glück, und der eine hat sich abgespalten und ist dann Peter Payne geworden.
Peter Payne.
Oder wie man in Köln vielleicht sagt, der Peter Panne. Ich gehe zum Peter Panne. Kommen Sie mit zum Peter Panne. Nee, genau. Und da gibt es tatsächlich auch diese ganzen sehr vielen Varianten von veganen und vegetarischen Burgern. Und wenn ich da mal bin, was wirklich selten ist, dann bestelle ich mir immer einen veganen oder einen vegetarischen Burger, weil die wirklich gute
sind. Ja, du merkst auch keinen Unterschied. Also wenn du einen Beyond Meat nimmst oder hier Next Level, das sind jetzt so die beiden, die ich nehme, du merkst wirklich keinen Unterschied. Also wir lieben das. Ich bin jetzt Montag, bin ich in der Metro, ich habe hier einen Metroschein und ich habe gehört, dass von Beyond Meat es jetzt eine amtliche Bratwurst gibt. Bis jetzt hatte ich immer das Problem, dass es keine gute vegane Bratwurst gab. Und da werde ich vielleicht im nächsten Podcast, wen es interessiert, da vielleicht auch nochmal was zu sagen. Auf jeden Fall, dann machst du halt den Fleischpatty. Darauf kommt dann der Käse. Wenn du es auf dem Grill machst, lässt du ihn halt ein bisschen auf dem Grill, sonst packst du das Ding in den Ofen.
auf den geschmolzenen Ziegenfrischkäse kommt dann die Erdbeersalza. Und das ist dieses Zusammenspiel zwischen süß und sauer und fruchtig.
Das klingt hervorragend.
Das
sehr, sehr gut, Herr Oschberg. Sehr, sehr lecker, Herr Oschberg.
Ich bin mal angekündigt worden als Jörg Arschmann.
Nicht dein Ernst.
Jörg. Kennst du das, wenn du so schlagartig müde wirst?
Jörg Arschmann.
Ich bin dann raus, völlig platt und habe dann gesagt, mein Name ist nicht Jörg.
Aber das hat er...
Nein! Das war mein erster Auftritt ever. Für eine Bielefelder Firma in der Ravensberger Spinnerei für 50 Mark. Ich habe Monate trainiert. Ich war so motiviert und der Typ. Und jetzt der Zauberer Jörg Arschmann.
Jetzt der Zauberer. Es ist sehr schön, wenn man auch so angekündigt wird mit, jetzt als nächster kommt ein wirklich sehr, sehr langjähriger und sehr guter Freund von mir. Und es ist, und der Name wird komplett falsch ausgesprochen und es ist, und oder er kommt gar nicht. Und es ist.
Ist dir jetzt mal passiert?
Wie heißt du? Ich glaube nicht. Ich wurde schon mal vergessen auf der Bühne, dass man meinen Namen vergessen hat und solche Sachen, aber.
Echt?
Ja, dass du nach hinten gebrüllt wurde. Wie heißt du eigentlich? Und als nächster kommt, wie heißt du?
So. Ich meine, Frank Fischer ist ja auch so unglaublich schwierig zu merken.
Kann man sich nicht merken. Und das
ist so auch eine sperrige Nummer irgendwie, Frank Fischer.
Genau. Ja, das.
Was hast du denn schön?
Ach, das ja. Also ich wollte erst mal sagen, das klingt sehr, sehr lecker.
Vielen Dank.
Bin sehr gespannt.
Ja, also ich habe das wirklich schön aufgelistet.
Ich habe da noch nie Burger Buns selbst. Ich bin ja, also es ist schon ein bisschen aufwendig, natürlich die Brötchen selbst herzustellen und Fleisch selbst zu wolfen, aber ja.
Ey, ganz ehrlich, das sind 5 Minuten. Also Arbeitszeit ist es vielleicht 5 Minuten. Die Burger Buns müssen ja länger auf, die müssen ja halt warten so, aber da kannst du dir einen Film angucken.
Gut, du musst den Teig kneten. Eigentlich ist es wirklich nicht viel Arbeit. Eigentlich hast du recht, das stimmt.
Ich finde, das lohnt sich. Ja. Also dieses gekaufte Zeugs, vor allen Dingen, was da alles so drin ist. Ich weiß nicht, ob das jedem klar ist, wenn du eine Tiefkühlpizza kaufst. Und du hast ja auch ein kleines Kind. Ich habe auch ein kleines Kind. Zwei, da ist Alkohol drin. In der Tiefkühlpizza von dem Doktor aus Bielefeld ist, und wahrscheinlich auch bei den anderen, ist Alkohol drin.
Ich habe ungefähr, meine letzte Tiefkühlpizza, glaube ich, vor 15 Jahren oder so gegessen. Pizza war eines der ersten Sachen, die ich immer selbst gemacht habe, als ich irgendwann mal gemerkt habe, wie einfach es ist, so einen Teig zu machen und wie einfach es ist und so viel besser schmeckt und man auch, du isst das und hast du weißt, du hast es selbst gemacht. Das Gefühl ist so viel besser und seit dieser Zeit habe ich tatsächlich nie wieder in meinem Leben eine Tiefkühlpizza gekauft und gegessen.
Und so geht dir das mit den Erdbeerbuns, mit den Brötchen, also mit den Burgerbuns. Und so wird dir das mit allen anderen Sachen auch gehen, auch mit dem Fleisch für den Burger. Weil der Unterschied so immens ist, das ist wie mit der Pizza. Ja,
super.
Gebe ich dir völlig recht.
Sehr schön.
Ich bin so gespannt, was du uns mitgebracht
hast. Ich habe eine Nachspeise. Das passt eigentlich sehr gut, weil du hast jetzt eine Hauptspeise, ich habe eine Nachspeise. Muss man vielleicht dazu sagen, wir wissen gar nicht, was der andere vorbereitet hat.
Nee.
Das heißt, es ist immer eine Überraschung auch für uns selbst. Ich habe ein Schokokuchen mit einem Nougatkern vorbereitet. Oh. Da ist jetzt im Moment noch keine Erdbeere drin, aber das Ganze wird serviert auf einem Erdbeerspiegel. Das ist jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern es ist ganz wichtig, dass der Schokokuchen auf Frucht serviert wird, weil das macht die Sache rund. Aber kann man sich vorstellen, auch irgendwie Schoko auf Frucht, das ist super. Man könnte natürlich auch eine andere Frucht nehmen, aber ganz klassisch tatsächlich auf einem Erdbeerspiegel, also pürierte Erdbeeren. Der Schokokuchen, man kennt das, diese kleinen Törtchen, die schneidet man an und im Idealfall läuft dann ein warmer Nougatstrom so raus oder so ein bisschen Schokolade oder so. Das muss halt noch flüssig sein im Idealfall. Das weiß man aber erst, wenn man es anschneidet. Also das heißt, du brauchst diese kleinen...
Du machst das mit Nougat? Ich hatte mal ein Rezept, da hast du dann einfach den Kuchenteig. Der war dann ein bisschen flüssiger oder Schokolade lief dann da.
Du kannst natürlich auch ein Schokostückchen reindrücken. Ja. Das ist, wie gesagt, da kannst du alles Mögliche machen.
Sehr lecker.
Kannst,
da war einfach nur der Teig in der Mitte nicht durch. Weißt du, der lief dann da so.
Ja, das ist natürlich auch immer so eine... du musst immer gucken, wie lang er im Ofen halt sein muss. Das ist, du musst dich halt so ein bisschen rantasten.
Ich finde das toll mit dem Nougat, super.
Genau, wenn es eben zu lang drin ist, dann wird es fest. Und wenn es eben zu kurz drin ist, dann ist halt der Teig nicht durch. Das ist auch nicht gut.
Ja.
Du kannst auch keine so eine richtige Probe machen, weil wenn du das Schaschlikstäbchen reinschiebst, dann ist natürlich, es bleibt immer was hängen, weil im Idealfall ist es natürlich flüssig innen drin. Also du brauchst diese kleinen Soufflé-Förmchen, so 150 Milliliter, diese ganz kleinen, sollte man schon mal irgendwie mal zu Hause haben oder ansonsten muss man irgendwie gucken, was man nimmt.
Oder habe ich einen Tipp? Es gibt im Supermarkt, im Kühlregal gibt es so Creme Brûlée und Creme Catalan und so Schoko. Und die gibt es stellenweise, muss man ein bisschen suchen, in diesen Terrakotta-Formen.
Ja.
Die gibt es flach und die gibt es hoch. Mhm. Und da, die sind ja ideal. Die hohen sind dann ja die sind ja dann ideal dafür.
Genau, ne? Oder sowas. Es gibt dann noch diese Plastikförmchen, diese Muffinförmchen, da muss man aber irgendwie gucken, dass die stabil bleiben. Also idealerweise.
Silikon.
Idealerweise wären es halt diese kleinen Soufflé-Förmchen, so 150 Milliliter
wunderbar.
Sind da ungefähr drin. Genau. Also du brauchst im Prinzip nichts anderes als Butter, Eier, Zucker, Salz, Mehl und Haselnüsse kommen rein. Also gemahlene Haselnüsse.
Haselnüsse?
Genau. Das ist so eine Besonderheit. Da kommen gemahlene
Haselnüsse. Luxusteig.
Ein Luxusteig, ganz genau. Und die Förmchen werden eben ausgebuttert, ein bisschen ausgezuckert. Und dann wird die Kuvertüre wird geschmolzen im Wasserbad. Ganz wichtig, im Wasserbad.
Die Kuvertüre.
Wie bitte?
Die Kuvertüre.
Die Kuvertüre.
Das klingt so ein bisschen wie so eine Animierdame.
Genau. Die Kuvertüre. Die Kuvertüre.
Guck mal, da steht die Kuvertüre.
Die Kuvertüre, ja. Die Zartbitter-Kuvertüre in diesem Fall, tatsächlich. Die Zartbitter-Kuvertüre.
Ich bin mal gespannt, wenn ich den nächsten Auftritt habe, ob da Leute mit so einem T-Shirt sitzen, die Zartbitter-Kuvertüre. Und weißt du, und dann so ein, kennst du diese Tätowierung von Frauen, also diese 50er-Jahre-Tätowierung?
Nee.
Von so Pin-Up-Frauen aus
den 50er? Ach so, ja, okay.
So, die Zartbitter-Kuvertüre, da steht.
Ah, mal gucken, welchen Erfolg wir damit haben, wenn sich Leute tätowieren lassen. Mit unseren,
oder?
Mit so Schlagwörtern aus dem
Podcast. Wer Mayo klaut, muss draußen.
Ja. Und das Ganze wird im Wasserbad geschmolzen. Ganz wichtig, dass die Kuvertüre eben nicht im Top heiß gemacht wird, sondern einfach im Wasserbad, damit die nicht bröselig wird und dass sie nicht klumpt und du meldest dich
nimmst
gerade.
Nimmst du eine Barmerie?
Eine was?
Eine Barmerie.
Eine Barmerie? Was ist denn eine Barmerie?
Eine Barmerie ist ein Topf im Topf. Also es ist ein Topf und da ist ein Topf irgendwie reingeklöppelt. Das heißt, du füllst ihn mit Wasser. Das heißt, du sparst dir dieses ganze Gepütke. Also einen Topf zu finden, einen anderen Topf, der da reinpasst.
Du sparst dir quasi zwei Töpfe.
Das ist ein geschlossenes System.
Aha. Und das heißt Barmerie?
Das heißt Barmerie.
Barmerie. Wir können nach dem Podcast nochmal in der Barmerie eine trinken gehen. So hört sich das an.
Ja, in der Barmerie gehen wir zur Kuvertüre.
In der Barmerie. Bestellen wir uns
in der Kuvertüre. In der Barmerie arbeitet die Kuvertüre.
Genau, also, wer von unseren Kichererbsen eine Barmerie zu Hause hat, der kann das sich gerne zusammen mit der Barmerie fotografieren. Hast du eine zu Hause?
Ich ja natürlich. Natürlich,
selbstverständlich. Ingo hat alles zu Hause. Ich glaube, Ingo hat sämtliche Küchengeräte zu Hause, die es gibt auf dieser Welt.
Ja, es gibt auch Grenzen. Also ein Thermomix und eine Mikrowelle. Das kommt mir nicht
hin. Was? Mikrowelle?
Fürchterlich.
Ach, das ist super.
Irgendwelche Strahlen, die mein Essen heißt,
mache,
will ich nicht.
Ach, was?
Nur unheimlich. Nee. Hast du eine Mikrowelle?
Ja, selbstverständlich. Aber kein Thermomix. Und auch keine Barmerie. Ich mache das noch.
Barmerie.
Ich brauche so selten eine Wasserbad, dass sich in der Barmerie für mich nicht lohnt.
Schön mit der Kuvertüre ins Wasserbad in der Barmerie.
Ja. Das Ganze wird dann zusammengeklöppelt, das ganze Zeug, und dann wird das in diese Förmchen gefüllt und dann wird das, ganz wichtig, im Wasserbad im Ofen im Prinzip gekocht. Eigentlich ist das gar kein Backen, sondern das ist ein Kochen.
Ja, das kenne ich von der Creme Brûlée.
Genau.
Das, ich glaube, das habe ich vom Biolek aus dem Buch, wo er dann auch so ein Wasser, also in der Fettpfanne.
Genau.
Ne? Eine Fettpfanne ist ja so ein Riesen, ja.
Genau. Hast du eine Fettpfanne?
Ja,
klingt ein blöder Name für ein tolles,
ja,
tolles Utensil.
Ja, also man kann im Prinzip alles nehmen. Also du kannst halt irgendwie eine große.
Nein, kannst du nicht. Einen flachen Teller kannst du dafür nicht nehmen. Das macht keinen Sinn.
Richtig, man. Das ist wohl wahr.
Ja, du hast gesagt, man kann alles nehmen, ja, auch einen Luftballon.
Bist du so ein Wortfetischist? Da muss ich jetzt mal drauf achten, auf das,
eigentlich,
was du
nicht
sagst. Ich provoziere dich.
Nicht, wenn wir
so mich provoziert. Ich wollte es nicht. Ja, es ist tatsächlich, du brauchst halt irgendwie eine Form. Du kannst eine Auflaufform jeglicher Art nehmen. Da müssen halt die kleinen Förmchen reinpassen. Wasser, ja, rein, ab in den Ofen und dann.
Wasser rein!
20 Minuten, 25 Minuten rein und dann. Und dann rausholen und gucken, was passiert. Und dann schneidet man die ganze Geschichte an und dann guckt man, ob es gelungen ist oder nicht. Aber mit 25, 30 Minuten bist du gut dabei.
Das Rezept, das du uns zur Verfügung stellst, wie viele Förmchen kriege ich da raus?
Ich habe jetzt mal für 6 Personen.
4 oder 6?
Ich habe jetzt für 6 Personen.
Ja, Bombe. Wir haben am Dienstag oder am Mittwoch haben wir Gäste, da mache ich das.
Ja.
Wie viel? Das klingt so lecker. Ja,
das ist auch. Und, das ist im Prinzip auch tatsächlich nicht viel Arbeit. Und es ist ein super Effekt. Wenn du dieses Ding servierst und die Leute schneiden es an und es funktioniert, denken alle, da gibt es niemanden, der sich denkt so, naja, ist halt eine Nachspeise. Sondern wenn diese Schokolade rausläuft auf diese Frucht und du das zusammen
isst. Das ist immer schön, wenn du was anschneidest und es läuft raus. Das kenne ich von Eiern, ein pochiertes Ei, wenn du es anschneidest. Und dann, ich habe mal einen Kochkurs geschenkt bekommen in der Schweiz. Und der Typ, der hat Frikadellen gemacht. Und hatte dann Bratensoße geliert.
Ah.
Und dann kam das wieder Nougatstück in die Mitte von der Frikadelle. Das war mega. Und dann hast du die angeschnitten und dann floss die Bratensoße darauf. Wow. Das ist so ähnlich. Und das ist immer ein toller Effekt. Ja. So, deswegen kann ich mir das gut vorstellen. Und deinen Erdbeerspiegel, hast du dir eigentlich schon mal Gedanken gemacht über deinen Erdbeerspiegel?
Sätze, die man selten hört. Heute haben sie sich schon mal Gedanken gemacht über ihren Erdbeerspiegel.
Komm, lass uns mal auf die Straße gehen und Leute befragen. Sagen Sie mal, was ist eigentlich mit Ihrem Erdbeerspiegel?
Hallo, wir sind vom ZDF. Wir machen eine Umfrage zum Thema, wie geht es Ihrem Erdbeerspiegel? Nein, ich habe mir, also...
Ist der gezuckert?
Nein, der ist nicht gezuckert. Ja, gut, du kannst ihn natürlich zuckern. Aber ich zucker ihn nicht.
Ich
mag Erdbeeren nicht gezuckert. Das kennt man nur aus Generationen.
Von Müttern.
Ja, so genau. Und ich
meine Mutter zuckert noch, ja, deine auch?
Es wird, in der Generation wird immer gezuckert. Da hat man auch alles gezuckert. Grundsätzlich wurde immer gezuckert. Ja. Ich esse Erdbeeren immer nur so. Also die Frucht, der Fruchtzucker reicht mir komplett aus.
Mit einem Kleckschlag.
Ja, ich wollte gerade sagen, nur Sahne darf dran und ansonsten nichts. Nö, ich mache.
Darf ich da noch einen Klugscheißer-Tipp geben?
Sehr gerne.
Also wenn du die Schlagsahne richtig festschlägst, wirst du satter dadurch und wirkt sie schwerer, als wenn du sie nur leicht anschlägst. Im Grunde so leicht als Creme. Also sie ist da noch ein bisschen flüssig, aber mehr so cremig.
Ja.
Dann wirkt leichter. Komischerweise wirkt es leichter.
Es ist tatsächlich so, dass ich mich nie traue, die Schlagsahne länger zu schlagen. Ich schlage die immer ein paar Sekunden zu kurz, weil ich wahnsinnige Angst habe, dass es Butter wird. Weil der natürlich, wenn du die...
Oh, da musst du noch länger schlagen.
Ja, das ist gar nicht so lange, dass es dann so buttrig wird. Das ist genau dieser Effekt, dass es das so satt macht und dass es dann so fettig wird. Das geht dann schon in diese Butter über.
Hast du mal Butter selber gemacht?
Nein.
Du? Ich habe mal Maite Kelly im Fernsehen gesehen, wie sie in so einer Flasche Milch rein, also Sahne rein, und dann hat sie die ganze Zeit diese Flasche geschüttelt, dann gab es so einen Schnitt und dann hatte sie Butter. Da habe ich gedacht, das ist ja dann nicht so. Und ich habe wirklich, glaube ich, mal eine halbe Stunde diese Flasche geshakt und da ist nichts passiert. Und ich war irgendwann völlig frustriert, aber irgendwie möchte ich das nochmal machen.
Es gibt auch...
Schöne Idee.
Ja.
Also, das ist nimmst du frische Erdbeeren oder nimmst du gefrorene Erdbeeren? Das ist ein Riesenunterschied.
Weil die gefrorenen Erdbeeren süßer sind. Oder?
Die sind intensiver. Ich weiß nicht, was da passiert, aber die verändern sich irgendwie im Gefrierschrank und ich würde alles, was soßig ist, also ne, hier bei deinem Erdbeerspiegel oder wenn du eine Panna Cotta machst mit einer Erdbeersoße oder so, würde ich immer gefrorene Erdbeeren, nicht gefriergetrocknet, das ist noch was anderes, gefrorene Erdbeeren nehmen und die dann einfach durch den Mixer jagen und vielleicht Stückchen von der frischen Erdbeere mit dabei, damit man was zu beißen
hat. In dieses Stückchen noch ein Stückchen Mandel rein.
Ha 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 Großartig, ja, genau so.
Ja, sehr schön. Dann kochen wir zur nächsten Folge jeder das Rezept nach des anderen und sagen, was wir davon halten, ob was rausgelaufen ist aus dem Burger, nein, aus dem Küchlein und ob es mir gelungen ist, Burgerbrötchen selbst zu backen. Und
genau.
Die Kichererbsen sollten das bitte schön auch machen. Oder
also du hast einen, machst den Beitrag mit deinem Rezept, ich mache meinen Beitrag mit meinem Rezept. Ja. Dann wäre es schön, wenn ihr euren Kommentar zu unseren Rezepten drunter postet, aber nicht ein eigenständiges Rezept, sondern dafür gibt es ja nochmal einen extra Beitrag, damit das nicht so wudelig wird da auf der Seite. Klappt sowieso nicht.
Ach, aber die Leute sollen einfach mal was schreiben.
Schreibt einfach.
Wir schreiben auch was, wir haben schon was geschrieben, stellen unsere Rezepte ein und kommentieren und machen und tun und wie das halt so bei Facebook ist, bei diesem neumodischen Internet. Ich weiß nicht, ob sich das durchsetzen wird, dieses Internet. Aber sollte es der Fall sein, dann bleiben wir da dran.
So machen wir das.
So machen wir das.
Noch was Wissenswertes über die Erdbeere?
Immer.
Dann ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Die Erdbeere wird auch Königin der Beeren genannt. Diese Bezeichnung ist aber aus botanischer Sicht falsch, denn die aromatische Erdbeere ist eine sogenannte Sammelnussfrucht, was bedeutet, dass sie sich aus mehreren Samen zusammensetzt. Man kann das auf den ersten Blick sehen, die kleinen gelben Nüsschen, die in der roten Oberfläche stecken, das sind die eigentlichen Früchte. Dennoch suchen wir im Supermarkt nicht in der Backabteilung, wo Mandeln oder Haselnüsse ihr Zuhause haben, sondern werden in der Obstabteilung nach Erdbeeren suchend fündig. Rund 3 Kilo essen wir in Deutschland durchschnittlich pro Jahr und Kopf. Und darum steht die Erdbeere seit vielen Jahrzehnten unangefochten ganz oben in den Charts der beliebtesten Früchte. Dabei ist die Erdbeere auch noch unglaublich gesund. Eine teuflische Kombination. Wenn man richtig süße Früchte haben möchte, hilft nur eins. Erdbeeren dann kaufen, wenn sie bei uns Saison haben, also von Mai bis August, denn Erdbeeren reifen nicht nach. Ein gutes Indiz für die richtige Reife sind bei Erdbeeren übrigens die Kelchblätter. Lassen sie sich leicht ablösen, sind die Erdbeeren vollreif. Will man auf Nummer sicher gehen, einfach probieren. Auf dem Markt, und da sollte man sein Obst und Gemüse kaufen, ist das kein Problem. Reife Erdbeeren reagieren auf Druck, Nässe und Kälte mit Aroma, Nährstoff und Formverlust und sind daher mit Vorsicht zu behandeln. Um ihren Geschmack zu erhalten, bewegt man die Erdbeeren in einer Schüssel mit frischem Wasser hin und her, tropft sie in einem Sieb gut ab und entfernt jetzt erst die grünen Blättchen und Stielansätze. Die leicht säuerliche Süße von Freilanderdbeeren harmoniert hervorragend mit scharfen Gewürzen wie Chili oder Pfeffer und auch ein guter alter Balsamico-Essig sorgt für einen Kick der Extraklasse. Die Kombination Erdbeere und luftgetrockneter Schinken ist ebenso genial wie Erdbeersoße zu Entenbrust verrückt ist. Dagegen wirkt eine Kombination aus Kohlrabi, Erdbeeren, Frischkäse und saurer Sahne fast schon wider. Aber Gott sei Dank, nur fast.
Die Kombination Erdbeer und salzig ist ja nicht so meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch so dieses.
Ja, salzig ist aber super, weil guck mal, beim Kaffee, wenn du da eine Prise Salz reinmachst, ist immer, Salz ist immer so ein, der das Ganze so ein bisschen pusht. Probier das mal aus. Ein bisschen Salz in die Erdbeere. Klingt komisch.
Ja, ich finde, also Erdbeeren zum Beispiel mit Balsamico, da sind wir wieder beim Balsamico, finde ich ja zum Beispiel sehr lecker. Erdbeeren mit so einem Tropfen Balsamico-Essig drauf, also das ist wirklich ein guter, intensiver Balsamico-Essig, das schmeckt lecker. Oder Erdbeeren mit Pfeffer oder sowas habe ich auch schon mal gegessen. Ist okay, ist aber jetzt auch nicht so, was ich mir jetzt täglich bestellen würde. Aber
Pfeffer, aber da gibt es auch ganz vielen unterschiedlichen Pfeffer. Sichuan-Pfeffer oder Combo-Pfeffer, die wieder ganz andere Geschmacksrichtungen haben. Da gibt es ja auch welche, die sind so ein bisschen fruchtiger oder pritzeliger oder so. Ich glaube, da kommt es auch auf die Pfeffersorte an. Man, also in der Regel nimmt man ja grünen Pfeffer. Ne?
Es kommt, glaube ich, immer auf die Zubereitung an. Also auch dieser Klassiker Honigmelone mit Schinken. Das ist auch
mit Schokolade.
Das ist auch keine Sache, die ich esse es auch mal und so, aber ich glaube, da kommt es aber auch ganz drauf an, welchen Schinken, welche...
Kommt auch drauf an, welchen Wein du dazu trinkst und wie knülle du bist.
Und wo du dich gerade befindest, ob du du dich auf einer Terrasse irgendwo in Spanien hochsommer mit Blick aufs Meer befindest oder ob du dich
oder
irgendwo...
Oder Bitterfeld im Keller.
Genau.
Ich finde aber eigentlich, also Melone Schinken finde ich toll. Also natürlich kommst du auch wieder drauf an, was für ein Schinken. Ne, wenn du jetzt so einen krassen wenn du da so einen westfälischen Rauchschinken hast, sehe ich das auch schwierig. Aber wenn du einen schönen luftgetrockneten Schinken, der ein mildes Aroma hat, eine schöne Melone. Ich habe letztens eine Kochsendung gesehen. Ich bin ja so ein Heston-Blumenthal-Fan. Und das war so eine völlig abgefahrene englische Kochsendung. Und der hat eine Wassermelone gegrillt und die sah aus wie ein Schinken.
Soll ja sehr lecker sein. Hast du das schon mal gemacht, Wassermelone gegrillt? Nee. Das ist ja so ein Klassiker mittlerweile. Das hat in den letzten Jahren höre ich ständig Leute, die mir sagen, sie hätten Wassermelone gegrillt und ich habe das noch nie gegessen.
Also waren zwei Sachen, die Wassermelone und Miso-Karamell. Ach. Also gesalzenes Karamell kenne ich, aber Karamell mit Miso-Paste.
Das klingt gut.
Ich habe eine gute Miso-Paste zu Hause und die wollte ich mal. Aber wir waren bei den Erdbeeren,
Entschuldigung. Bei den Erdbeeren, genau. Ja, viel Wissenswertes über die Erdbeeren. Also ich finde das sehr gut, dass du, das hat alles Ingo vorbereitet, diese ganzen wissenswerten Sachen.
Ach,
muss man mal dazu sagen.
Ach, das mache ich doch gerne. Ach, das ist doch nicht der Rede wert.
Doch, das muss man schon mal erwähnen. Das hat alles Ingo rausgesucht und. Die meisten dieser Sachen wusste ich tatsächlich noch nicht und sehr schön.
Ich finde das toll. Also mir macht das ja auch Spaß, weil ich ganz viel auch nicht weiß. Verstehst du? Caprese. Also hier, gut, das mit den was sich da mit Wasser trägt, das kannte ich natürlich schon, aber zum Beispiel, dass es...
diese ganzen Sachen mit die Erdbeere ist eigentlich einer... gehört eigentlich zu den Rosengewächsen. Also das gehört immer, das sind so diese ganzen Geschichten, wo dir dann Leute nachdem du eine Show gespielt hast, dann sagen, wissen Sie, es ist eigentlich, ist es nicht ganz richtig, was Sie sagen. Und dann sagen sie das dann richtig und das ist halt solche, also sowas kann man sich meistens dann auch merken, ne? So, dass die Erdbeere eigentlich botanisch keine
Nuss ist.
Das ist so. Eigentlich ist die.
Also ich hab das ja in der Tat in meinem aktuellen Programm habe ich ja einen Zaubertrick mit der Erdbeere.
Aha.
Und da kommen wirklich Leute hinterher zu mir hin und sagen, die Erdbeere ist kein Obst, das ist eine Nuss. Aber das sind auch Leute, die früh geschieden haben. Also fürchterlich, echt.
Ja, da musst du dann eigentlich sagen, so die Erdbeere gehört genauer gesagt, das wissen Sie vielleicht noch nicht, zu den Winterschläfern. Die Erdbeere ist eigentlich ein Faultier. Weil Leute, die sowas sagen, die verstehen aber wahrscheinlich überhaupt gar keine Ironie oder Spaß im weitesten Sinne.
Aber das macht es ja da gerade so schön. Oh, das probiere ich das nächste Mal auf. Die Erdbeere ist ein Siebenschläfer. Genau, ist
eigentlich botanisch gesehen ein Siebenschläfer.
Ein Siebenschläfer.
Deswegen hält sie Winterschlaf. Deswegen ist es auch eine Beere. Weil alle Beeren halten Winterschlaf. Verstehst du?
Caprese.
Caprese. Caprese in der Barbarie. So, wir brauchen noch was zu trinken, würde ich sagen.
Dann ab dafür. Das Getränk des Monats.
Wir müssen vielleicht kurz unseren Kichererbsen mal sagen, es ist ja die erste Folge, wie wir das handhaben. Nicht nur ein Gericht wird vorgestellt, sondern wir haben beide auch ein Getränk des Monats vorbereitet, das wir vorstellen wollen, das auch mit unserem aktuellen Thema zu tun hat. In diesem Fall der Erdbeere. Ich habe mich entschieden für einen Wein. Ich komme ja aus Mainz.
Ein Erdbeerwein, den konnte man früher auf der Kirmes immer schießen.
Nein.
Erdbeerschaumwein.
Um Gottes Willen. Nein. Ich habe einen Weißwein einfach, nur weil ich finde, Weißwein passt sehr gut zu Erdbeeren. Einen leckeren Weißwein an einem. Ich stelle mir einen Sommertag vor, man sitzt auf der Terrasse, hat einen sehr gut gekühlten Weißwein und isst dazu entweder das Schokoküchlein oder eben die Erdbeeren so. Es passt zu allem. Man kann Weißwein zu allem trinken und passt natürlich super auch zu Erdbeeren pur.
Auch der Burger.
Auch der Burger.
Also du musst nicht unbedingt immer nur Bier zum Burger, weil das ja was Rustikales ist. Da könnte ich mir einen schönen Weißwein zu vorstellen.
Absolut. Also hier in
und
Mainz.
Und dann den Burger mit Messer und Gabel essen.
Hier in Mainz trinkt man ja auch mehr Wein als woanders. Und ich habe mich entschieden für einen...
Ja klar, sonst ist die Stadt ja auch nicht zu ertragen.
Sagt der Mann aus Bielefeld. So.
Nichts gegen Bielefeld, nein, nein, ich muss jetzt in Düsseldorf
nicht.
Wohnen.
Natürlich nicht, nichts
da,
gegen Bielefeld.
Da kannst du drauf rumhauen, aber nicht auf meinem Bielefeld.
Nee, nee. Gut, dass du nichts über Mainz gesagt hast. So, wir trinken heute einen Weißwein, einen Grauburgunder vom Weingut Kiliansdorf. In diesem Fall tatsächlich kein Weingut aus Mainz, sondern aus Bodenheim in Rheinhessen, in der Nachbarschaft zu Mainz.
Darf ich ganz kurz, also du machst das ja sehr, sehr, sehr detailreich. Wir müssen dazu sagen, wir bekommen kein Geld dafür. Das ist jetzt wirklich völlig uneigennützig. Wir sind leider noch keine Influencer, dass uns also Firmen anschreiben, sagen, mach doch da mal was drüber. Also wer jetzt zum Beispiel ein Weingut besitzt oder eine Cola-Abfüllanlage, schickt uns eure Produkte. Wir testen die und wenn es gut ist, werden wir drüber reden. Wenn nicht, werden wir nichts darüber verlieren.
Das ist eine sehr gute Idee.
Ich würde jetzt nicht etwas anpreisen, wenn ich das nicht selber gut finden würde.
Absolut. Aber wobei Weingut, sagen wir mal so, wenn Sie ein Weingut aus Rheinhessen sind, dann schreiben Sie uns...
Das heißt aber nicht, dass der Wein gut ist, nur weil es vom Weingut kommt. Ich habe auch schon mal schlechten Wein vom Weingut.
Ich sage ja Wortfetischist. Also doch, das wusstest du noch nicht. Das hast du in diesem Podcast erfahren, dass du eigentlich ein Wortfetischist bist. Siehst du mal. Genau. Also wenn Sie ein Wein gut oder schlecht sind, um mal bei den schlechten Wortspielen zu bleiben, dann schreiben Sie uns gerne. Schicken Sie uns mehrere Kisten Wein. Wir werden den verkosten und spätestens bei der dritten Kiste finden wir den gut. Da gebe ich Brief und Siegel. Also in diesem Fall tatsächlich, wir kriegen kein Geld. Ich habe diesen Wein ausgesucht, weil es in Rheinhessen, es gibt sehr, sehr viele Weingüter, die ganz tollen Wein haben, selbstverständlich. Auch im Rheingau, natürlich. Im Rheingau gibt es halt ganz viele Weingüter, die Riesling eben produzieren. Riesling ist die Rebsorte der Wahl im Rheingau und in Rheinhessen ist einfach die Sortenvielfalt größer, kann man tatsächlich sagen. Und ich habe mich entschieden für einen Grauburgunder. Man könnte
natürlich der nicht so säurehaltig ist, ne? Also genau. Ich habe immer sehr Probleme mit der Säure. Ich bin ja Refluxösophagetiker, also chronisches Sodbrennen. Mhm. Und da ist der Grauburgunder oder Pinot Grigio da ja sehr gefällig.
Genau, bei der Bar Marie sag mal Pinot Grigio. Marie, mach noch immer eine Pinot Grigio. Ja, absolut. Und mir geht's genauso. Also ich bin kein Refluxkandidat, aber ich mag diese ganzen säurehaltigen Weine nicht. Also ich bin es gibt auch ganz tolle Rieslinge natürlich, selbstverständlich, die auch gar nicht so viel Säure haben. Ich habe auch schon ganz tolle Rieslinge getrunken, aber ich bin grundsätzlich so von den Rebsorten eher nicht so Sauvignon Blanc oder nicht so Riesling-mäßig drauf, sondern ich finde Grauburgunder, Weißburgunder, Chardonnay, solche Sachen finde ich wirklich gut. In diesem Fall habe ich mich für einen Grauburgunder entschieden, den ich sehr gerne und immer wieder trinke und in diesem Fall vom Weingut Kiliansdorf. Aber wie gesagt, man kann ganz viele Weingüter hier ausprobieren. Man kann im Prinzip, man muss 500 Meter laufen.
Man kann auch spazieren gehen und sich eine Kartoffel auf den Kopf legen. Aber wir reden jetzt gerade über diesen einen Wein.
Ja.
Ja, und der ist fantastisch, sagst du?
Ja.
ja klar, man kann auch...
Der Krawall-Ingel.
Das heißt, du schickst mir zwei Fläschchen und beim nächsten Podcast werde ich ihn dann verköstigen.
Ja, ich kann ja auch eine Kartoffel auf den Kopf binden und kann dich um die Ecke schicken.
Fand ich böse gemeint.
Nee, gar nicht.
Nein, aber weißt du so, sie können auch jedes andere Weingut nehmen und jeden anderen Wein.
Ich wollte nur sagen, dass hier in Mainz und Umgebung, in der herrlichen Stadt Mainz, die ich so sehr liebe, dass es hier tatsächlich so viele gute Weingüter gibt, dass man auch eigentlich einen anderen Wein nehmen könnte, der wahrscheinlich genauso gut schmecken würde. Ich habe mich aber jetzt entschieden für den großartigen, wunderbaren Grauburgunder aus dem wunderbaren Weingut Kiliansdorf. Bitte. Schicken Sie uns Kisten. Wir haben jetzt so viel Werbung gemacht.
Ich liebe die Stadt Mainz. Ich spiele da immer sehr, sehr gerne im Unterhaus. Und ich war in der Nähe in so einem Weingut Edeka und die hatten auch hervorragende Weine.
Ganz toll, ganz toll. Besonders die Bückware, die ganz unten. Und man muss nicht unbedingt Flaschen kaufen. Kaufen Sie auch gerne einen Tetrapack.
Da war ich mit der Kuvertüre und da haben wir schön die Bückware mal
ausgepackt. Schön Bückware, Tetrapack. Und ich finde ich finde auch 5 Liter Wein müssen nicht mehr als 99 Cent kosten.
Was ich ja hasse, wir waren letztens essen, also letztens, gut, durch Corona auch schon ein bisschen länger her, und dann wollten wir auch eine Flasche Wein und dann durften wir probieren und da habe ich gesagt, der schmeckt nicht. Und dann meinte der Kellner, da müssen Sie sich rantrinken.
Ja, Das ist
super. Das für ein doofer Satz.
Randtrinken ist auch super. Wobei, also es gibt tatsächlich dieses Phänomen, dass ich einen Wein trinke und der zum Beispiel zum Essen wieder komplett anders schmeckt, als er vorher geschmeckt hat. Ich habe ja mal so ein Weinseminar besucht.
Und du? Du hast einen, was? Du mit der Kartoffel auf dem Kopf hast ein Weinseminar? Das kann nicht sein.
Doch, ich habe ein Weinseminar besucht. Ich habe mal eine Ausbildung gemacht. Ich bin anerkannter Berater des deutschen Weins. Jetzt halte ich fest. Ich darf die deutsche Gastronomie in Sachen des deutschen Weins offiziell beraten, laut Urkunde. Ja, das hieß anerkannter Berater des deutschen Weins. Das war so ein Seminar.
Bist du?
Vom Deutschen Weininstitut wurde das angeboten.
Krass.
Und
Ich habe
das mit zwei Freunden zusammen gemacht, just for fun. Außer uns waren nur...
Du könntest in einem Lokal als Sommelier arbeiten. Das heißt, du gehst an den Tisch und sagst, guten Tag, mein Name ist Frank Fischer. Eigentlich bin ich Komiker. Heute möchte ich Ihnen gerne mal einen Wein empfehlen. Und wenn Sie Lust haben, gibt es noch einen schönen Küchenwitz.
Genau. Und stellen Sie bitte keine Fragen zur Kartoffel auf dem Kopf. Das hat der Jürgen Arschmann zu verantworten.
Jürgen Arschmann.
Ja, das könnte ich mal. Ich könnte jetzt nicht als Sommelier offiziell anfangen und so. Aber es waren irgendwie 3 Tage und du hast die Basics über Wein gelernt. Das ist eine super Sache. Anbaugebiete, Rebsortenkunde, Kunde, bisschen Sensorik und.
Aber dann hilf mir doch mal. Also für mich ist das wirklich ein Fass ohne Boden. Ich habe keine Ahnung. Mal ist es die Rebsorte, das verstehe ich ja noch. Ja, aber Sauvignon Blanc, Grauburgunder ist, glaube ich, die Traube. Dann hast du die Ortschaft, also in Lugana, da geht es halt rund um Lugano, also dem Gardasee. Dann ist es manchmal sogar die Art und Weise, wie er hergestellt wurde, bei Amarone.
Aber es steht immer alles meistens auf, also steht alles auf der Flasche. Also beim richtigen Wein steht alles auf der Flasche, wo er herkommt, welche Rebsorte das hat. Also
ja.
Ja,
aber da muss ich mich ja mit beschäftigen. Also das heißt, ich muss die Flasche rausnehmen. So, ich kann mich ja ganz ehrlich, bei wie viele Weine gibt's da in so einem Weinladen oder sonst was?
Ja.
Wenn ich jetzt Bock habe auf ein Primitivo, das ist so ein Wein, den ich mag. Amarone Primitivo, so Trinkmarmelade. Dann greife ich da hin und da gibt's ja auch Unterschiede und dann gucke ich da ein bisschen. Aber wenn ich da die Herkunft nur weiß oder manchmal ist es sogar nur das Weingut, wie kriegt man denn da so ein bisschen Struktur rein?
Du kriegst die Struktur rein, indem du weißt, welche Rebsorte du gerne trinkst. Denn du weißt, du trinkst gerne Primitivo das.
Ja, aber beim Lugana zum Beispiel, die haben, glaube ich, 2 oder 3 verschiedene Rebsorten, die sie nehmen können und dann ist das ein Lugana-Wein.
Naja, dann müssen aber die Rebsorten gekennzeichnet sein, dann ist es ein Cuvée und dieses Cuvée muss aus verschiedenen das sagt ja schon der Name, das ist halt ein Verschnitt aus verschiedenen Rebsorten und dann ist im Idealfall stehen die Rebsorten drauf. Es gibt allerdings auch Weine, da steht einfach nur drauf Cuvée und es stehen nicht drauf die Rebsorten, aber im Idealfall steht das drauf, welches Cuvée das ist.
Aber dann steht das hinten irgendwo drauf, vorne auf dem Etikett steht es nicht.
Man müsste es halt umdrehen an die Flasche.
Ja, aber ich kann doch nicht 30 Flaschen umdrehen.
Ja, aber da musst du dich halt rantrinken. Halt gucken, was dir schmeckt.
Kann man da nicht mal was Einheitliches machen?
Beim Rotwein geht es mir ähnlich wie dir. Ich finde auch Primitivo sehr lecker. Ich finde, da habe ich so diese ganzen Sachen. Ich trinke eigentlich Rotwein momentan, wenn ich zu Hause Rotwein trinke, fast ausschließlich spanischen Rotwein, weil es da ganz tolle Sachen gibt. Und Tempranillo, Monastrell schmeckt mir immer. Also Tempranillo, Monastrell, Primitivo schmeckt mir immer und das ist tatsächlich...
Ich mag ganz das Tannin nicht so.
Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Das Tannin entsteht ja nur dadurch, dass du im Fass lagerst, genau.
Genau. Es gibt, deswegen ist gar, also ich sag mal, so eine wenn die so ins Edelstahlfass kommen, das ist gar nicht so schlimm und so schlecht, oder es gibt ja mittlerweile auch Beton und so ein Kram. Das heißt nicht, dass der Wein schlecht ist. Also
nein, das ist halt eine andere Art des Ausbaus. Und ich
genau.
Und das hat ja auch nichts damit zu tun. Ein Tempranillo gibt es ja auch im Edelstahltank ausgebaut. Nichts damit zu tun, dass du den.
Das steht aber nicht auf der Flasche.
Das steht nicht drauf, im Edelstahltank ausgebaut. Nee, das steht meistens nicht drauf, das stimmt.
Da steht dann so Sachen wie Birne, also bei nicht bei Rotwein, eher bei Weißwein, ne? aber irgendwie so alte Pflaume und
also, sagen wir mal so, wenn das auf der Flasche steht, dann ist es ein Zeichen dafür, dass du den irgendwo im Supermarkt bei Edeka gekauft hast. Also bei guten Weinen steht meistens, also wenn du einen Wein beim Winzer kaufst, steht hinten nicht drauf, nach was es schmeckt.
Nee?
Nee.
Aber das habt ihr doch in eurem Kurs bestimmen müssen, oder?
Das haben wir, das ist dann so diese Sensorik, dass du dann halt so chefmäßig da sagt, so für mich schmeckt der Wein nach so und so. Das ist das, was die Leute eigentlich immer so nervt an solchen
Weinen. Ist das ein Code?
Ein Code? Nee.
Ja,
das ist so Klugscheißer, Weinklugscheißerei, der ganz vielen Leuten total auf die Nerven geht und mir auch zum Teil, weil es ist, der Wein muss, es, im Prinzip muss der Wein dir schmecken. Das ist das Einzige, was ein Wein machen muss. Und wenn dir ein Wein für 2 Euro die Flasche schmeckt, dann trink diesen Wein. Wenn du andere Weine probiert hast, man sollte irgendwie viele Weine probiert haben. Und wenn du irgendwann zur Erkenntnis gelangst, der billige Wein schmeckt mir gut, dann trinke doch. Warum denn nicht?
Ja, wobei, ganz ehrlich, 2 Euro, das kann nichts sein. Ey, die Flasche kostet, der Wein wurde angebaut und. Nee, aber dann ist irgendwas ist da nicht richtig. Also dann werden da irgendwelche Leute ausgebeutet oder sonst was. Ich finde so, die Grenze liegt so bei 6 bis 8, also eher 8 Euro als 6 sogar.
Nee, das stimmt nicht. Das ist,
also ich bin nicht der Meinung, dass immer alles billig sein
muss. Nee, der Meinung bin ich auch nicht. Aber ich habe nur gesagt, wenn du viele Weine getrunken hast, wenn du ganz viele Weine probiert hast und du sagst, mir schmeckt halt einfach der von Aldi am besten, dann besteht für mich kein Grund, den nicht zu trinken. Es sei denn, du weißt halt natürlich, der kommt, da müssen kleine Kinder die Trauben ernten. Das aber habe ich noch nie gehört. Aber wie gesagt, guter Wein muss aber auch keine 8 Euro kosten, sondern es gibt sehr gute Weißweine hier direkt vom Winzer für 5, 6 Euro die Flasche. Das kannst du, da bist du immer gut dabei. Also so Weißwein, 6 Euro die Flasche. Plus. Minus weniger. Plus eher.
Plus Porto.
Plus Porto. Genau.
Gut.
Welches Getränk hast du denn ausgewählt?
Ich habe ein Erdbeerbier mal ausprobiert. Und das ist wirklich verrückt. Du nimmst Erdbeeren, Ingwer, Zucker und jetzt kommt's Trockenhefe. Und das exakte Rezept werde ich gleich auf Facebook posten. Das Interessante ist, dass die Mischung, die wird so ein bisschen aufgekocht und ziehen gelassen, dann auf Zimmertemperatur 24 Stunden richtig durchgezogen und dann fängt es an zu gären. Das Rezept geht über 1 Liter, du brauchst aber 2 Liter Flaschen, weil es eben gärt. Und dann auch nochmal 2 Tage in der Flasche reift. Und dann hast du eine natürliche Kohlensäure und gerade bei den warmen, sommerlichen Temperaturen. Ich sag mal so, hier steht zwar 1 Liter, aber man kann ruhig mehr machen. Weil das dauert ja auch 2 Tage, bis man es dann trinken kann. Sowas wirst du in deinem Leben noch nicht getrunken haben. Das ist fantastisch.
Und das also, heißt, es schmeckt nach Bier?
Nein, aber es schäumt ein bisschen. Also es hat so eine Krone wie Bier und es mussiert so ein bisschen wie Bier.
Aha, das klingt... Ja. Das klingt interessant.
Interessant.
Das klingt gut. Das ist das klingt vor allen Dingen auch gar nicht so aufwendig, obwohl es auch.
Das ist wie mit den Burger Buns. Ja. Es braucht Zeit, aber es ist nicht aufwendig.
Ja.
Ich bin gespannt, was unsere Kichererbsen dazu sagen. Probiert es bitte aus. Schreibt uns euren Kommentar auf die Facebook-Seite.
Sehr schön. Und wir haben jetzt noch etwas Wissenswertes vorbereitet, beziehungsweise der Ingo hat das natürlich vorbereitet.
Ach, das ist so lieb, dass du das immer so sagst. Die Erdbeere spielte in der Kunstgeschichte schon immer eine besondere Rolle. Im Christentum war das Ansehen dieser Pflanze und ihrer Früchte ambivalent. Einerseits ein Symbol für Demut, Bescheidenheit und das vergossene Blut Christi, andererseits durch ihre sinnliche Wirkung Sinnbild und Symbol der sexuellen Lust, Verlockung zur Sünde, von der die Venus ein Liedchen singen könnte, wenn sie nicht aus Marmor wäre. In England sind die Blätter der Erdbeeren ein Zeichen von hohem Rang. Die Herzogskronen sind mit 8 Erdbeerblättern geschmückt. Das grafisch schöne dreigeteilte Blatt und die graziöse Weise, in der Blüte und Früchte getragen werden, macht sie, neben dem Veilchen, zu einer Lieblingspflanze der mittelalterlichen Maler. Die Rasenteppiche der Tafelbilder wurden mit Erdbeeren geschmückt, auf denen Maria, Jesus oder eine der zahlreichen Heiligen wandeln.
Hieronymus Bosch malte in seinem Werk Garten der Lüste unzählige Erdbeeren als Ausdruck von Sinnlichkeit und Begehren. Am bekanntesten dürfte die Ballade »Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund« sein, die übrigens nicht von Klaus Kinski geschrieben oder erfunden, sondern lediglich rezitiert wurde. Auch ist der Autor dieses weltbekannten Gedichtes nicht, wie fälschlicherweise angenommen, François Villon, sondern Paul Zech, der dieses Gedicht um 1930 verfasste. Das Gedicht ist Teil von Zechs Büchlein, die lasterhaften Lieder und Balladen des François Villon, und ist keine Villon-Übertragung, sondern eine Sammlung äußerst frei nachgedichteter sowie gänzlich frei erfundener Texte im Stile Villons. Das ist so gut wie gar nicht bekannt und zack, wieder was gelernt. Na dann, Glückwunsch und guten Appetit.
Das Gedicht kennt jeder, aber wusstest du, dass es Paul Zech war und nicht François Villon?
Nee, das wusste ich nicht. Also für mich war es auch Villon, aber also ich wusste zumindest, dass es nicht Klaus Kinski war, obwohl der ja dadurch, obwohl das Gedicht eigentlich durch Klaus Kinski, zumindest bei mir, bekannt wurde.
Ja, bei allen, glaube ich. Und seine Biografie hieß ja sogar auch so.
Stimmt, ja,
richtig. Und die Aufnahme von ihm ist ja sensationell. Die ist ja auch tausendfach vertont und verklöppelt worden. Hat deine Herzogskrone auch Erdbeerblätter als Schmuck?
Erdbeerblätter und Blätter von der wilden Ananas, die aber eigentlich eine Erdbeere ist, wie wir wissen. Kinski hat auch sehr viel von Wilmenroth, und Kinski sind vielleicht ein und dieselbe Person, oder? Beide so richtige Exzentriker.
Das ist doch beides dieses sollte jemand auf der Größe dieses Planeten, du dumme Sau.
Das ist einfach alles sehr, sehr egozentrisch.
Ja, hören Sie doch auf, natürlich ist das meine Erfindung, die gefüllte Erdbeere, du dumme Sau. Was soll das hier?
Ja, niemand sonst wird sich sonst ein Messer an die Brust setzen.
Außer Wilmenroth und Kinski. Die aber natürlich ein und dieselbe Person sind, denn man hat noch nie beide zusammen gesehen.
Das kann wirklich sein. Also Wilmenroth war ja ein bisschen dicker, Kinski war ja sehr dünn.
Siehst du.
Und es ist so ein bisschen wie hieß der amerikanische Komiker? Andy Kaufmann, genau. Und Tony Clifton.
Ja.
Guck. Tony Clifton war ja auch ein bisschen, war ja sein alter Ego ein bisschen dicker.
Wir haben heute so viel herausgefunden.
Ja, also ich finde auch, wir sind ein investigativer Koch.
Podcast. Der investigative, kulinarisch witzige Podcast.
So ist das.
So ist das.
So ist das.
Dann,
ich würde so gerne ein Kochbuch empfehlen. Wir haben ja auch Kochbuchempfehlungen. Diesmal bin ich dran.
Buchempfehlungen zum Thema, genau. Das ist nicht zum Thema, sondern
literarisch.
Kulinarisch-literarische Empfehlungen. Machen wir mal.
Können wir einen ganzen Podcast machen, der kulinarisch-literarische Podcast. Können wir Bücher essen aus Schokolade.
Da müssen wir aber die ganze Zeit so sprechen. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem kulinarisch...
Immer so ein bisschen Jazz im Hintergrund.
Genau. Und danach müssen wir immer ein paar Sekunden warten und dann sagen, das war sehr interessant. Herr Arschmann, wieso haben Sie eigentlich eine Kartoffel auf dem Kopf?
Schnell den Jingle ab.
Kichererbsen, literarisch.
So, ich habe mich für ein Buch entschieden. Ich habe für mich mal beschlossen, dass ich mir jeden Monat ein Kochbuch und ein Zauberbuch, ich zauber ja auch, ich bin ja Zauberkünstler, und immer ein Fachbuch zaubern, ein Fachbuch kochen. Das sind 12 Bücher im Jahr, und deswegen habe ich eine recht große Sammlung, weil ich mache das schon ein paar Jahre. Und ich habe lange überlegt, ich finde Grundkochbücher eigentlich relativ spannend und schön, und ich habe mich für ein Buch entschieden, weil ich finde, dass auch unsere Kichererbsen mit uns wachsen sollen. Auch wir wachsen und auch die Buchempfehlungen werden wachsen. Das heißt, es ist nicht das Grundkochbuch von Gordon Ramsay, was ich sehr empfehlen kann, sondern Simplicissimi heißt das Buch. Das ist eigentlich kein Buch, das ist eine ganze Reihe. Das einfachste Kochbuch der Welt, maximal 6 Zutaten. Es gibt ganz viele verschiedene Grundthemen, liegt so immer um die 20 Euro. Es gibt vegan, es gibt Grillen, es gibt, also gibt es nichts, was es nicht gibt. Kommt auch immer wieder was Neues raus.
Und da wir unsere Sachen nicht bei Amazon kaufen, weil wir sowas nicht unterstützen.
Natürlich nicht.
Habe ich einen Link auf unserer Facebook-Seite von der ZVAB, das ist der Zentralverband antiquariarischer Bücher. Also jedes Antiquariat ist da gelistet. Also wenn Sie Bock haben und packen da Ihre Bücher rein, ist ganz toll zum Schmökern. Und da ist ein Link. Und da kriegt man dann gebrauchte Bücher. Gebrauchte Bücher sind so ein bisschen auch wie so ein Tierheim. Bücher muss man gut behandeln und Bücher brauchen auch immer einen Besitzer, der es zu schätzen weiß.
Auf jeden Fall. Ich habe gerade vorgestern habe ich einen Bericht gesehen über einen Brasilianer, der am Strand lebt. Eigentlich ein Obdachloser, der aber sich für Bücher interessiert. Der tatsächlich jeden Tag ein Buch liest und eine riesige Büchersammlung mittlerweile hat. Und der hat den schönen Satz gesagt, diese Bücher, die ich habe, die möchte ich fliegen lassen. Das heißt, cool. Er verschenkt die weiter und er hat dann oben so einen Stand und jeder darf sich Bücher raussuchen. Er hat gesagt, Bücher brauchen Freiheit, Bücher brauchen Platz und ich möchte meine Bücher fliegen lassen. Und das dachte ich mir, das ist schön.
Boah, das ist unfassbar. Weißt du, wie der hieß? Was war das für ein Bericht?
Das kann man sogar nachschauen. Das ist klar, ich weiß nicht, Abenteuer, nee, nicht Abenteuerleben, sondern das ist irgendwie auf, tatsächlich so eine
die Reihe Auswanderer. Von
genau, die Auswanderer. Ja, nee, das ist tatsächlich eine Reihe von Kabel 1 oder Assat 1 oder ProSieben oder so. So ein Reisebericht.
Okay. Oh, das klingt fantastisch.
Da gibt's ganz viele von. Und dieser Bericht über Brasilien, da ist eben dieser eine Mann, der auch Sandburgen baut, ein Sandburgenbauer und Büchersammler. Hast du noch was zu deinem Buch zu sagen?
Nö.
Link, wie gesagt, auf unserer Facebook-Seite zu den guten, nicht zu den bösen Bücherhändlern. Dann kommen wir jetzt zu unserer kulinarischen Erfahrung. Die kulinarische Erfahrung. Die kulinarische Erfahrung, muss man vielleicht kurz sagen, eine Kategorie, die wir in jeder Sendung, in jedem Podcast versuchen einzubauen. Das bedeutet, wir sprechen über etwas, was uns gerade wichtig ist, über Tipps, Tricks, über eine Erfahrung, über eine Sendung, über irgendwas, was mit Kulinarik zu tun hat. Ich habe mich heute mal entschieden, ich möchte mich gerne mal über Messer unterhalten. Messer in der Küche natürlich ganz wichtig.
Nächste Woche kommt die Gabel und dann der Löffel.
Genau. Und dann lernen wir zusammen essen. Den Burger mit Messer und Gabel zu essen. Nein, ich...
Und das Törtchen dann mit dem Löffel?
Selbstverständlich. Nein, Messer. Es gibt so viel zu lesen über Messer. Kauft man sich Messer über...
Mackie-Messer.
Über Mackie-Messer. Es gibt auch sehr viel zu singen über Messer. Ganz genau. Über Haifische und über Messer. Es gibt, es gibt eine Philosophie, Leute, die ganz teure Messer sich kaufen, darauf schwören, dass man die nie wieder schärfen muss. Es gibt günstige Messer und Leute, die mit stumpfen Messern irgendwelche Sachen schneiden oder sich Finger abschneiden, wie der Ingo neulich, der sich ein Stück von seiner Fingerkuppe abgeschnitten hat.
Da durfte, kann es sein, dass du heute extrem gehässig bist?
Durfte ich das sagen?
Nicht nur, dass du mir den Jörg Arschmann andauernd um die Ohren haust, auch die Kartoffel. Jetzt musst du auch noch ausplaudern, dass mir meine Fingerkuppe fehlt.
Mit der Kartoffel warst du. Du hast das du hast.
Du kommst ja immer wieder mit.
Ach so, stimmt.
Also ja, ich habe mir die Finger... Es wäre nicht erwähnenswert, da gebe ich dir recht, wenn wir nicht zwei Tage vorher genau über dieses Thema miteinander gesprochen hätten.
Das stimmt.
Und ich habe mir mit einem extrem scharfen Messer, das war Glück und Segen gleichzeitig, die Fingerkuppe abgeschnitten. Ich stand dann in der Küche, blutete wie Sau, fragte meine Frau, soll ich jetzt zur Notaufnahme gehen? Und sie schlug die Hände über dem Kopf zusammen und schickte mich dann nur raus und sagte, schöne Grüße. Also man muss dazu sagen, sind 5 Minuten von uns und die kennen uns da und begrüßen uns mit Handschlag. Da musste mir die Fingerkuppe, konnte man nicht mehr annähen, weil die halt schon weiß war. Die war zu durch. Ah. Mhm. Und dann musste man mir noch die Arterie veröden, damit das aufhört zu bluten. Und dann hast du schon mal so ein Gummiüberzug dazu. Das ist so fühlt sich, das kennt man auch, wenn man Hühner...
die dann oben drüber, diese Gummistöpfen,
ja,
die oben drauf
sind. Ja, das ist so ein Gummi, okay. Wird so ein bisschen wie Haut, ist aber Gummi. Genau, und das fing dann nach 2 Wochen an zu stinken. Ich weiß nicht, ob der abgefault ist oder so. Das sollte dann irgendwie so ein Brei werden, damit sich das wieder aufbaut. Fürchte, ich habe es dann abgerissen. Also jetzt sieht man es, wenn man genau hinguckt, sieht man es ein bisschen.
Aber okay.
Drauf geschissen.
Aber Finger wachsen ja nach, ne?
Ja.
Das ist ja das Gute. Der Mensch ist im Prinzip ein Seestern. Alles, was man abhackt, wächst wieder nach. Das ist ja das Gute beim Menschen.
Ja.
Vertrauen Sie mir, ich bin Arzt. Das wächst wieder nach. Ja, das Messer war sehr scharf, offensichtlich. Hast du teure Messer? Oder?
Nein, ich habe billige Messer. Ich habe günstige Messer, und zwar vom Chinamann. Die heißen Kiwi Brand. Die haben eine unfassbar tolle Form. Mhm. Ein halbes Jahr sind die mega scharf, und dann muss man sie vor jedem Einsatz schärfen, was ich aber jetzt auch nicht so schlimm finde. Ich habe mir jetzt auch einen schönen Messerblock gekauft, also so einen Schleifblock gekauft, nicht kein Messerblock, einen Schleifblock gekauft, wo man natürlich schon dann an der am Schleifen selber und an den Spänen sieht, dass das eben nicht das Mega-Metall ist.
Ja.
Aber ich habe mal beim Küchenduell mitgemacht, und der Koch, der verkaufte teure Messer.
Du hast beim Küchenduell mitgemacht?
Ja, ach, damals noch, hier mit was war das, Paprika und Tomate, genau,
toll,
und hab auch gewonnen, und der hat mir dann so ein Messer geschenkt, das liegt immer noch in der Schublade, haut mich nicht so vom Stuhl, und bei den billigen Messern ist dann auch egal, wenn da mal irgendwie eine Macke reinkommt.
Das ist absolut, genau das wollte ich eigentlich sagen.
Ganz kurz, wir machen Deal, du schickst mir den Wein. Und ich schicke dir ein Messer.
Gerne. Ja, machen wir auf jeden Fall. Also ich schicke dir den Wein, ja, hätte ich ja sowieso geschickt. Wenn ich dafür noch ein Messer kriege, umso besser. Ja, gerne. Ich bin auch.
Probierst du das mal aus, und dann reden wir mal
drüber. Ich bin auch wirklich großer Freund von nicht ganz so teuren Messern. Also ich glaube, mein teuerstes Messer, das ich in der Schublade habe, ist auch nicht teurer als 30, 40 Euro. Aber ich finde, Messer gehören immer geschärft. Und es gibt auch keine Messer, die man nicht schärfen muss. Viele Leute denken, ja, ich kaufe mir ein ganz teures Messer und muss das nie im Leben schärfen. Das stimmt nicht. Du musst jedes,
gerade die teuren
musst jedes immer Messer schärfen. Es gibt dann irgendwie diese Damastmesser, die musst du dann irgendwie weniger häufig schärfen. Die sind dann, weil das Stahl, der Stahl ist dann irgendwie.
Weil die aus Damaskus kommen.
Ja, das ist tatsächlich diese. Ich habe überlegt, wie ich es überspielen kann, diesen Wortwitz. Aber es ist mir nicht gelungen. Manchmal hört man sowas beiläufig, und man möchte es eigentlich nicht wahrhaben. Und das Hirn läuft
man möchte es eigentlich ignorieren.
Das Hirn läuft im Moment aus dem Takt. Und dann irgendwann muss man sich eingestehen, nee, ich kann es nicht überspielen. Das hat jeder gehört. Ja, genau. Diese Damaskus-Messer. Die auch in Japan sehr gerne eingesetzt werden. Und dann gibt es unfassbar teure Messer. Und es gibt halt Leute, die denken, man muss die nicht schärfen, weil es auch so Commercial Presentations gibt, wo dann Leute stehen und sagen, kaufen Sie dieses Messer, man muss es nie wieder schärfen. Für 10 Euro bestellen Sie. Sie bekommen nicht nur ein Messer für 10 Euro, nein. Heute bekommen Sie nicht nur zwei, Sie bekommen 50 Messer. Und man fragt sich immer, warum. Das ist,
und ein Paderborner Landbrot. Ja,
genau, deswegen ist quasi meine Erfahrung, ruhig nicht so teure Messer kaufen. Das muss gut in der Hand liegen, was du vorhin schon gesagt hast. Ich finde, der Griff ist wichtig.
Auch die Form.
Form ist wichtig. Klar, man braucht verschiedene. Man braucht ein Messer, um Brot zu schneiden, und so ein Sägemesser. Man braucht ein kleines für
Filetiermesser.
Filetiermesser, genau. Ein kleines irgendwie für Obst und Gemüse. Und ich habe diese Nummer, die du auch kennst aus meinem Programm, diese Commercial Presentations, ich liebe das ja, wo dann dieser eine Österreicher ein Messer an, und es gibt tatsächlich diese Werbung, ja, diesen Messer steht mit Messern aus gestärktem Carbon, eines mit einer Klingenlänge von 7 Zentimetern für Obst und Gemüse, eines mit einer Klingenlänge von 13 Zentimetern für Fleisch und eines mit einer Klingenlänge von 21 Zentimetern für Brot und Braten und so. Und Michael, du bist unser Profikoch, du hast mit einer ganzen Erfahrung die Entwicklung dieses wunderbaren Messersets unterstützt. Michael, erzähl unseren Zuschauern doch einmal, was man mit diesem wunderbaren Set alles anstellen kann. Und dieser Michael, der dreht sich in die Kamera und sagt, schneiden. Großartig. Mehr muss man dazu nicht sagen. Mit Messern muss man schneiden können. Deswegen muss es erstmal scharf sein. Man muss es gut schärfen können. Und es muss gut in der Hand liegen. Und es muss aber nicht teuer sein.
Sprich irgendwas, ich verliere gerade die Fassung.
Ja, wir können eigentlich auch schon fast aufhören, oder? Wir sind schon ziemlich lang. Wir sind eigentlich, glaube ich, schon länger, als wir eigentlich sein wollten mit dem Podcast.
Ja, aber es ist lustig und macht Spaß.
So ist es.
Wir haben auf Spotify eine Playlist. Da kommt immer ein Song drauf, den wir
uns aussuchen können zum Thema. Wir posten das aber auch als Link auf der Facebook-Seite Kichererbsen, der Podcast. Das ist ein Link zu YouTube, da könnt ihr euch die Sachen dann auch nochmal anhören, wenn ihr Lust habt.
Genau.
Hast du ein Liedchen für uns?
Selbstverständlich.
Zum Thema Erdbeeren?
Natürlich. Ich habe Strawberry Fields Forever von den Beatles.
Nein, der Klassiker.
Der Klassiker, der eigentlich nichts mit Erdbeeren zu tun hat, sondern mit dem Waisenhaus in der Nähe von dem Wohnhaus von John Lennon, wo er aufgewachsen
ist. Als Kind.
Als Kind,
genau.
Ganz genau. Ja. Den würde ich auf die Playlist packen.
Man muss dazu sagen, es gibt es nicht mehr, das Gebäude, aber das Eingangstor existiert noch und ist große Pilgerstätte. Ja. Und es gibt ein Strawberry Field, ist das der Hyde Park in New York, in der Nähe von
Central
Dakota.
Park, genau.
Central Park, ja. In der Nähe von Dakota, wo John Lennon erschossen wurde. Warst du schon mal in New York?
Ja. Auch da, selbstverständlich. Da pilgert man immer hin, weil ich es immer damit in Verbindung bringe.
Warst du da? Bist du da hingegangen?
Ja, ja.
Ich auch. Da stehen auch so Wachleute und da bin ich wirklich erkannt worden, dass jemand zu mir hingekommen ist. Du bist doch Ingo Oschmann. Da habe ich mich total gefreut.
Echt?
Okay. Ja, ich bin auch in Amerika, eine Riesennummer.
Hat er dich auf Englisch angesprochen? Nein, auf Deutsch.
Leider nicht.
Okay.
Excuse me, sir.
Are you Jürgen Oschmann?
And
why do you have a potato in your head?
Assman klingt sogar richtig gut.
Sehr, sehr gut, dann würde ich sagen, nehmen wir den auf die Playlist. Und
ich würde gegen noch, also das hatte ich jetzt gar nicht geplant, aber es gibt eine deutsche Version, Strawberry Fields Forever, mit so ein bisschen Lucy in the Sky with Diamonds, völlig abgefahrene Version. Ich packe die dann auch nochmal drauf, ist eigentlich nicht mein Song, aber das passt jetzt so gut. Mhm. Ich würde Strawberry Letter 23, gibt es von den Johnson Brothers, ist von Quincy Jones produziert, aber ich würde das Original von Chuggy Otis nehmen, der das geschrieben und als erstes performt hat. Ich bin immer fürs Original.
Cool.
Und damit sind wir schon am Ende unseres ersten Podcasts.
Das ging flott, obwohl wir eigentlich relativ lang waren. Also wir haben uns vorgenommen, dass es ein bisschen kürzer wird, aber es war eine sehr launige, lustige, schöne Sendung. Mir hat es zumindest sehr viel Spaß gemacht.
Mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mich stört gerade das Wort launig, aber wenn du, das ist so wie meine Mutter, wenn ich sage, gefällt dir das, meine Mama? Und meine Mutter sagt dann immer, dir muss es gefallen, Junge, dir muss es gefallen.
Nein.
Das ist so mit launig auch, das war eine Launi, da weiß man nie, ist das gut oder schlecht launig.
Ich habe das absolut positiv, zu 100% positiv gemeint. Das ist so wie mit dem Essen, wie hat das Essen dir geschmeckt? Es war interessant. Das, da muss man sagen, da würde ich auch ein bisschen...
Speziell.
Es war speziell. Genau. Und dann auch nichts mehr dazu sagen. Nein, launig, hundertprozentig im Sinne von einer sehr schöne, nette und lustige Sendung. Und das hat mir viel Spaß gemacht. Mir sind die 80 Minuten vorgekommen tatsächlich wie,
wie
78, genau. Dann freue ich mich schon, dann
toll.
Freue ich mich schon auf den nächsten Podcast, nächsten Monat,
genau, selbe Zeit, selber Ort. Genau, jeden ersten Montag im Monat gibt es eine neue Folge. Wir freuen uns auf euch. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Wenn Sie Dr. Frank sagen hören...
Warum haben Sie eine Kartoffel auf dem Kopf?
Tschüss, macht's gut.
Tschüss.
Das war...
Kichererbsen.
Der kulinarisch witzige Podcast.
Man sieht es nicht, man schmeckt es nicht, man weiß es nicht.
Mit Ingo Oschmann.
Schmerz scheint er nicht zu spüren, denn das Gefühl wird unterdrückt.
Frank Fischer.
Was isst du denn von der Marmelade, gell?
Erdbeermarmelade!
Liebe junge Hörspielfreunde, bitte schreibt uns, wie euch das soeben gesendete Hörspiel gefallen hat. Oder schickt uns eine kleine Zeichnung. Unsere Adresse lautet Internationales Märchenfestival.
Sind wir am Ende, dann kann man das Ganze zusammenschneiden.
Also dann, bis zum nächsten Mal.
Das, meine Damen und Herren, waren die letzten Meldungen. Das Programm des DAMP beendet. Gute Nacht.
Stopp, jetzt reicht es.
Vieles war schön, oft ziemlich witzig. Manches war schwierig und wieder anderes da draußen war auch gefährlich.
So, wie ist die Entscheidung? Macht sie weiter oder macht sie nicht weiter? Das ist die Frage des Tages.
Machen weiter.
Also, danke und noch ein letztes Mal. Kommen Sie gut durch diese herbstliche Nacht. Tschüss.
Das ist schon lieb von dir. Mensch.
Riesen Glück. Danke. Ja. Jetzt habe ich es hinter mir. Ja. Ja. Danke dir, Pina. Vielen Dank, dass du kommst. Hi. Danke dir. Danke mich für euch. Pina. Alles Gute. Danke. Danke für alles. Ich hätte extra alle angelaufen gekommen.